请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 20. Februar 2025, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann hören Sie vom Mosaik von Uta Rindfleisch die Geschichte der indigenen Sängerin Paiko Yatau Yuangana, die unter dem Künstlernamen Panana bekannt war. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang ein Interview mit Bianca Yi, die kürzlich ein mehrmonatiges Praktikum beim Deutschen Wirtschaftsbüro in Taipei gemacht hat. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Bildungsminister: Kein Austausch mit chinesischen Einheitsfront-Universitäten. Taiwanischer Präsident mahnt zu Risikobewusstsein im Austausch mit chinesischen Universitäten. Taiwan will Umweltverträglichkeitsprüfung überarbeiten. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das taiwanische Bildungsministerium plant, die Zusammenarbeit mit chinesischen Universitäten zu verbieten, sofern diese der Zentralabteilung Vereinigte Arbeitsfront des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas untergeordnet sind. Derzeit wisse man von 3 derartigen Universitäten, darunter die Huaqia-Universität in der Provinz Fujian, die Jinan-Universität in der Stadt Guangzhou und das Chinese Language and Culture College in Peking. An der Huaqia-Universität und der Jinan-Universität würden derzeit etwa 2100 Studenten mit einem taiwanischen Schulabschluss studieren. Um Studenten zu schützen, werde man bald ein Schreiben an Schulleiter und Lehrer schicken. Schüler sollen nicht ermutigt werden, an diesen Universitäten zu studieren. Auch unter Oberstufenschülern selbst plant das Bildungsministerium, Informationen zu verbreiten. Laut Bildungsminister Cheng werden die akademischen Qualifikationen der genannten Universitäten in Zukunft von Taiwan nicht mehr anerkannt. Das Ministerium wird ein Verfahren entwickeln, um Taiwanern zu helfen, die vor dem Verbot an diesen Universitäten studiert haben. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te hat heute auf der Konferenz der Universitätspräsidenten zu Risikobewusstsein beim Austausch mit chinesischen Universitäten gemahnt. Die jährliche nationale Konferenz für Hochschulpräsidenten findet am heutigen Donnerstag sowie Freitag in Yilan an der Ostküste Taiwans statt. In seiner Eröffnungsrede betonte Präsident Lai die Bedeutung der freiheitlich-demokratischen Lebensweise sowie die Wissenschaftsfreiheit, welche er als wertvolle Güter Taiwans bezeichnete. Darüber hinaus stellte er auch seine 4 großen Visionen für die Hochschulbildung in Taiwan vor. Zunächst gelte es, kein Kind zurückzulassen. Regierungen und Schulen sollen mehr Mittel für junge Menschen aus benachteiligten Familien und abgelegenen Dörfern bereitstellen. Bildungsgerechtigkeit sei ein Ziel, welches die Regierung niemals aufgeben dürfe. Präsident Lai forderte die Universitätspräsidenten auf, zu überlegen, wo es noch Raum für weitere Anstrengungen zur Erreichung dieses Zieles gebe. Als zweites gelte es, jungen Menschen Flügel zu verleihen, ihre Träume zu erreichen. Nach seinem Amtsantritt habe er den Jugendfonds für Träume im Ausland vorangetrieben. Damit können junge Menschen nicht nur ihren Horizont erweitern, sondern auch ihr Land groß machen, so Präsident Lai. Drittens werde die Regierung in einem Umfeld des globalen Wettbewerbs weiterhin der Hochschulbildung den Rücken stärken. Man werde in Zukunft weiter Kooperationen zwischen Industrie und Universitäten ausbauen und Hochschulen zu Innovationen ermutigen. Viertens wies Präsident Lai auf die diversen Bedrohungen durch China hin. Er habe deshalb im Präsidialamt ein Komitee für soziale Resilienz gegründet. Universitäten sollten beim Austausch mit China Risikobewusstsein zeigen. Man müsse gemeinsame Schlüsseltechnologien und Forschungsergebnisse des Landes schützen, die Demokratie und Taiwans internationale Wettbewerbsfähigkeiten sowie nationale Sicherheit aufrechterhalten. Das taiwanische Umweltministerium hat am heutigen Donnerstag eine umfassende Überarbeitung des Verfahrens für Umweltverträglichkeitsprüfungen angekündigt. Man werde im März 4 Bürgerbeteiligungsverfahren im ganzen Land abhalten und bis zum Ende des Jahres eine Überarbeitung vorlegen. Die Leiterin der Umweltschutzabteilung stellte fest, dass Taiwans Umweltverträglichkeitsprüfung dem US-amerikanischen System entlehnt ist, sich aber durch ein Vetorecht und eine doppelte Zuständigkeit auszeichnet. Dadurch werde das Umweltministerium entweder als Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung oder als Erfüllungsgehilfe von Geschäftsinteressen gesehen. Eine Überprüfung sei daher notwendig. Seit seiner Einführung vor 30 Jahren wurde das Verfahren für Umweltverträglichkeitsprüfungen lediglich viermal leicht angepasst. Im Dezember 2024 hat das Umweltministerium die Überprüfung daher gestartet und Umfragen zur öffentlichen Meinung bereits abgeschlossen. Nach dem Bürgerbeteiligungsverfahren im März sind Anhörungen von Experten geplant. Im September soll dann die Machbarkeit diskutiert werden, bis zum Jahresende Verbesserungsmaßnahmen vorgelegt werden. Änderungen auf Verwaltungsebene können schnell implementiert werden, wohingegen rechtliche Änderungen die Zustimmung des Parlaments erfordern werden. Der Streit um die Änderung des Abwahlrechts geht in die nächste Runde. Auf einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag verkündete der Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei DPP, Ke Jianming, dass die Verwendung von Rechtsmitteln wie einstweilige Anordnung und Verfassungsinterpretation bereits vorbereitet wurden. Man werde nun beim Verfassungsgericht einen Antrag auf Verfassungsinterpretation einreichen. Das taiwanische Parlament hatte die fragliche Änderung im Dezember letzten Jahres verabschiedet, woraufhin das Kabinett eine erneute Abstimmung vorschlug, die wiederum vom Parlament abgelehnt wurde. Präsident Lai Ching-te kündigte gestern an, dass ab dem 20. Februar, also heute, eingereichte Abwahlanträge der neuen Gesetzgebung unterliegen. Die geänderte Gesetzgebung verschärft die Anforderungen, indem sie von den Mitunterzeichnern verlangt, Fotokopien ihres Personalausweises vorzulegen, anstatt nur Ausweisnummern und eingetragene Adressen. Ke Jianming sagte, die Änderung des Abwahlgesetzes wäre zutiefst verfassungswidrig und würde gegen grundlegende Menschenrechte verstoßen. Er betonte, die Regelung zur Beifügung einer Dokumentation des Personalausweises bei der Unterzeichnung von Abwahlvorschlägen und Petitionen könnte einen Verstoß gegen Artikel 17 und 22 der Verfassung darstellen. Im Gesetzgebungsverfahren hätten die Oppositionsparteien den normalen parlamentarischen Diskussionsprozess missachtet und damit die Legitimität des Gesetzgebungsverfahrens verletzt. Das taiwanische Parlament hat ab gestrigen Mittwoch das diesjährige Budget für die Zentralregierung sowie das Gesetz über die Verteilung von Haushaltsmitteln an das Kabinett geleitet. Premierminister Chow Rong-tai sagte auf einer heutigen Kabinettssitzung, es sei das erste Mal, dass das Kabinett einen Haushalt erhalte, in dem die Gesamtsumme der Kürzungen nicht angegeben ist. Die Regierung hege große Zweifel daran, ob dieser Bericht mit dem Haushaltsgesetz und den verfassungsrechtlichen Regelungen im Einklang stehe. Die Regierung werde mögliche rechtliche Schritte prüfen. Premierminister Zhou dankte dem Parlamentspräsidenten Han Guoyu für die Einberufung von Verhandlungen zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien, selbst wenn diese erfolglos blieben. Die Bürger Taiwans hätten die Bemühungen dennoch gesehen. Nun sei es an der Regierung, weiterzuarbeiten. Der Premierminister forderte die Ministerien auf, ausreichende Informationen vorzubereiten, um dem Parlament die Umsetzungshindernisse zu erläutern, damit diese Anpassungen vornehmen können. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex HiEx ist heute um 116,62 Punkte gesunken. Das sind 0,49%. Damit lag der Abschlusskurs bei 23.487,46. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 20. Februar. Heute ist es in Taiwan vorwiegend sonnig und warm bei Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad. Nachts regnet es im Norden der Insel und auch am Freitag bleibt es im Norden regnerisch und bewölkt bei niedrigeren Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad. Im Süden ist es morgen weiterhin sonnig bei Temperaturen bis zu 25 Grad an der Südspitze in Pingdong. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 20. Februar 2025 von Radio Taiwan International. Jetzt geht's weiter mit dem vom Mosaik.
Am Mikrofon nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute vor 9 Jahren ist die indigene Sängerin Paiku Yatau Yungana verstorben. Mit chinesischem Namen hieß die Tochter eines Opfers des Weißen Terrors Gao Zhihua. Ihr Künstlername war Panana. Zwar war sie nicht wie ihr Vater eingesperrt oder hingerichtet worden, dennoch wurde auch ihr Leben zerstört, da sie angeblich eine Spionin der chinesischen Kommunisten gewesen sein soll. Ihr Vater Gao Yisheng war praktisch der Häuptling des Zhou-Stammes auf dem Alishan, wo er auch Vorsteher des gleichnamigen Marktfleckens war. Gao Zhihua, die am 8. April 1932 geboren wurde, war das erste Kind der Familie. Ihr sollte noch 10 Geschwister folgen. Da sie also noch während der Zeit der japanischen Kolonisation auf die Schule ging, sprach sie ausgezeichnet Japanisch, aber auch Englisch. Sie machte ihren Abschluss von der Lehrerbildungsanstalt in Taichung und arbeitete für etwa 1,5 Jahre als Grundschullehrerin. Als ihr Vater 1952 gefangen genommen wurde, hatte sie gerade ihre Kündigung eingereicht, da sie ein Stipendium der Columbia-Universität erhalten hatte und sie sich darauf vorbereitete, zum Studium in die USA zu gehen. Doch ein Brief ihres Vaters, in dem er sie bat, sich um die jüngeren Geschwister zu kümmern, hielt sie davon ab. Nachdem ihr Vater wegen angeblicher Rebellion zum Tode verurteilt und hingerichtet worden war, veränderte sich auch für sie alles, denn als Angehörige eines sogenannten Rebellen wurde sie nicht nur von vielen Mitbürgern gemieden, auch die meisten Türen waren für sie nun verschlossen. Sie, die eigentlich hatte Diplomatin werden wollen, verdiente sich daraufhin als Sängerin den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie. Sie sang nicht nur sehr gut, gewöhnlich englische und lateinamerikanische Lieder, sondern sah auch sehr gut aus, weshalb sie sehr viele Fans unter den Reichen und Mächtigen hatte, darunter auch Jiang Xiaowen, der älteste Sohn von Präsident Jiang Qinguo. Das änderte jedoch nichts daran, dass sie von der Kuomintang-Regierung gezwungen wurde, sich praktisch für die Regierung zu prostituieren. Das war nicht die Form von Diplomatie, die sie eigentlich betreiben wollte. Im Alter zog sie sich in ihre Heimat auf dem Alishan zurück, wo sie am 20. Februar 2016 mit 85 Jahren verstarb. Was ihr während der Zeit als Sängerin widerfuhr, davon wusste nur ein Freund, dessen Vater Opfer des Vorfalls vom 28. Februar geworden war, also in einer ähnlichen Lage war wie sie. Ihre Geschwister dagegen, für die sie das alles auf sich genommen hatte, erfuhren erst davon, als sie im Alter im Rahmen eines Projekts erzählter Geschichte interviewt wurde. Ihr Bruder erzählte, erst da habe er verstanden, warum aus diesem ursprünglich so offenen und fröhlichen Mädchen eine ungehaltene, leicht erzürnbare Frau geworden war, die nicht nur rauchte, sondern auch viel trank. Ihr Vater hatte schon 1951 geahnt, was ihm drohen könnte, weshalb er ihr bei einem Rundgang durchs Dorf einmal gesagt hatte, Zitat, »Sollte mir etwas zustoßen, dann musst du dich um deine Geschwister kümmern«, Zitat Ende. Er soll auch auf die leere Stelle an der Seite des Grabes eines früh verstorbenen Bruders gezeigt und gesagt haben, »Hier möchte ich begraben werden. Spielt mir Beethovens 5. Sinfonie und gebt mir ein Bier. Mehr will ich nicht.« Zitat Ende. Man muss dazu wissen, dass ihr Vater auch Musiker war. Er war ein sehr gebildeter Mann gewesen, der von den Japanern auch zu einem Fortbildungskurs nach Japan gesandt worden war. Er war kein Kommunist, wie ihm vorgeworfen wurde, aber er war jemand, der sich für die Autonomie der indigenen Stämme einsetzte. Er hatte auch dafür gesorgt, dass seine älteste Tochter eine gute Ausbildung erhalten hatte und hatte sie schon früh zu vielen Ereignissen mitgenommen. Ja, sie war zeitweise quasi seine persönliche Assistentin gewesen. Er hatte also großes Vertrauen in sie gesetzt. Sie selbst bewunderte und verehrte ihren Vater über alles, doch im Interview seufzte sie einmal, dass sie manchmal ihrem Vater die Schuld an ihrem Schicksal gegeben habe. Als sie einmal gerade von der Bühne abgegangen war, wurde sie von einem Militär aufgesucht, der sagte, er wisse über sie und ihren Vater Bescheid. Er forderte sie auf, bei der Unterhaltung eines polnischen Kommunisten zu helfen, und die Form der Unterhaltung war, dass sie mit ihm schlafen musste. Das war das erste, jedoch nicht das einzige Mal, dass sie zu diesen Dingen gezwungen wurde. Sie selbst hätte sich dem am liebsten durch Freitod oder eine Flucht nach China entzogen, doch der Gedanke, was dann wohl mit ihrer Familie geschehen würde, hielt sie davon ab. Was hatte es mit diesem polnischen Kommunisten auf sich und warum musste sie ausgerechnet einem Kommunisten zu Diensten sein, wo doch das Regime streng antikommunistisch war und ihrem Vater vorgeworfen worden war, ein Kommunist zu sein? Während des Kalten Krieges hatte die Kuomintang-Regierung verboten, dass Schiffe der chinesischen Kommunisten Taiwan zu nahe kommen. Auch von Seiten der Vereinten Nationen waren Verbote verhängt worden, strategische Ressourcen wie Erdöl an China und Nordkorea zu liefern. Um dies zu umgehen, gründete China gemeinsam mit Polen eine Schiffsgesellschaft mit Schiffen, auf denen sowohl chinesische als auch polnische Seeleute arbeiteten und die auf öffentlichen Gewässern verkehrten. Dennoch fing die Kuomintang-Regierung in Taiwan in öffentlichen Gewässern zwei der Schiffe dieser Schifffahrtsgesellschaft ab, nämlich ein Schiff namens Praka und ein anderes namens Gottwald. Die Regierung konfiszierte entsprechend dem Verbot der Vereinten Nationen die Ladung, umstritten war jedoch, dass sie auch die beiden Schiffe konfiszierten und die Besatzung eine ziemlich lange Zeit auf Taiwan festhielten. Einerseits, um ihnen Informationen abzulocken, andererseits, um sie zum Überlaufen zu bewegen. Auf jedem der Schiffe gab es auch Vertreter der kommunistischen Partei. Im Falle der Gottwald war das ein gewisser Bogusław Bednaruk, dessen Bruder eine hohe Position in der polnischen Kommission der Marine innehatte. Dies war vermutlich der Grund, warum die Kuomintang ihm durch Gao Zhihua besondere Dienste zukommen ließ. Nach ihrer Rückkehr nach Polen berichteten diese Seeleute, dass einige von ihnen zu Partys mit der Marine der Republik China eingeladen waren und jedem eine Frau zum Tanzen zugeteilt wurde, wobei behauptet wurde, dass dies die Frauen der Marineoffiziere seien. Tatsächlich handelte es sich bei diesen Frauen um Bardamen und Prostituierte. Auf diesen Partys war jeweils Presse zugegen, die Beweise liefern sollten, wie gut es den Seeleuten in Taiwan ging, denn diese Fotos ließ die Regierung der Republik China einerseits zu Propagandazwecken machen, andererseits aber auch, um sie der Regierung in Polen zu schicken. Ein Seemann berichtete auch, dass der Parteisekretär der Gottwald von der Kuomintang Vorteile angenommen habe, er habe in einem schönen Hotel gewohnt, einen Diener gehabt und habe die Begleitung einer Sängerin genossen, wobei auch der Künstlername von Gao Zhihua erwähnt wurde. Erst als Gao Zhihua sich bereit erklärte, sich selbst als kommunistische Spionin anzuklagen und Läuterung zu geloben, wurde von ihr abgelassen. Sie ließ dann aber auch ihre Gesangskarriere hinter sich, heiratete und bekam Kinder, doch sowohl ihr Mann als auch zwei ihrer vier Kinder starben durch Unfälle. Später arbeitete sie auf dem Bau, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, was ihre Gesundheit jedoch sehr abträglich war. Schließlich kehrte sie in ihr Heimatdorf zurück, wo sie ihren Lebensabend ziemlich einsam verbrachte. Doch auch noch im hohen Alter und nach all dem, was sie erlebt hatte, waren die Studenten, die sie interviewten, beeindruckt von ihrer Ausstrahlung und ihrer Eleganz.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang, heute mit einem Gast im Studio, nämlich...
Hallo, ich bin Bianca. Mein chinesischer Name ist Li Jing und ich bin 22, habe letztes Jahr meinen Abschluss absolviert und bin momentan Praktikantin beim Deutschen Wirtschaftsbüro Taipei.
Seit wann machst du das?
Ich habe im Oktober angefangen und das geht jetzt bis dem 24. Januar, also kurz vor chinesischem Neujahr.
Und wie man schon an deinem chinesischen Namen erkennen kann, das ist nicht deine einzige Verbindung zu Taiwan. Tatsächlich hast du taiwanische Wurzeln.
Genau, genau. Also meine Mama kommt aus Taiwan, aus Taichung, um genauer zu sein. Genau, und wir haben da noch Familie.
Das heißt, du warst auch schon früher schon mal in Taiwan.
Ja, genau. Mindestens einmal im Jahr kommen wir nach Taiwan, um die Familie dann auch zu besuchen.
Okay. Und das dann aber meistens in Taichung oder seid genau. Ihr ganz über die Insel?
Also die meiste Zeit waren wir dann in Taichung und ich habe noch andere Cousinen und Cousins und als wir dann noch kleiner waren, sind wir auch vor allem dann mal woanders hingefahren, nach Tainan oder nach Kaohsiung, Hualien, so.
Und ja, jetzt bist du eine Zeit lang in Taipei.
Mhm.
Und wie hast du Taipei oder Taiwan diesmal erlebt?
Ich würde sagen, diesmal hat sich das alles doch ein bisschen mehr nach Heimat angefühlt, weil alles wurde vertrauter und ich habe auch neue Freunde kennengelernt. Genau.
Also wie gesagt, du bist halt früher schon oft hier gewesen.
Mhm.
Hast du irgendwelche Veränderungen beobachten können, seit du eben hier nach Taiwan kommst?
Ich finde, in Taiwan gibt's eigentlich immer etwas Neues zu entdecken. Also sei es vielleicht eine neue Mall, die gebaut wurde, oder neue Restaurants und Cafés, die geöffnet haben. Es gibt immer irgendwas Neues zu entdecken, wenn ich wiederkomme.
Mhm. Und an Taiwan selber, gut, hier in Taipei zum Beispiel, also als ich früher eben nach Taiwan gekommen bin oder so. Hier in Taipei gab es halt früher keine MRT.
Ah, okay.
Und, ja, solche Sachen verändern sich. Sind ja auch irgendwelche Sachen aufgefallen? Oder ja, zum Beispiel, egal, muss ja nicht unbedingt Taipei sein, aber zum Beispiel Taichung, wenn du jetzt seit deiner Kindheit nach Taichung kommst und jetzt kommst du eben da als erwachsene Frau nach Taichung, sind dir da irgendwelche Unterschiede in der Entwicklung aufgefallen oder irgendwas, oder?
Ich finde, Taichung hat sich ja, also in Taichung gibt's ja jetzt auch momentan eine MRT,
ja,
aber die ist leider nicht so ausgebaut wie in Taipei.
Ja.
Deshalb, ich glaube, es entwickelt sich alles noch ein bisschen in Taichung.
Mhm.
Deshalb, also es sind kleine Unterschiede, aber ich finde, also von, vielleicht habe ich auch noch als kleines Kind noch nicht so viel wahrgenommen,
ja,
aber für mich auch nicht so viele große Unterschiede. Also viele sind, also sind natürlich viele Gebäude neu dazugekommen, aber für mich im Gefühl hat sich das jetzt nicht sehr viel verändert.
Ah, okay.
Ja.
Und das ist jetzt das erste Mal, dass du längere Zeit in Taipei bist.
Mhm.
Vorher warst du, wie gesagt, meistens in Taichung.
Mhm.
Wie würdest du, jetzt abgesehen, dass in Taichung die MRT noch viel, viel kleiner ist als bei uns, gibt es andere Unterschiede, die dir zwischen Taipei und Taichung einfallen?
Das Wetter.
Okay.
Ja, also das, in Taichung ist das Wetter ja doch schon deutlich besser als in Taipei. Ich glaube, vor allem im Winter,
ja,
da vermisst man schon öfters die Sonne in Taipei. Aber sonst, wie vorher gesagt, ich glaube, dadurch, dass sich Taichung später entwickelt hat, alles, es gibt modernere Gebäude, was ich persönlich schöner finde. Und auch manche Restaurants haben eine beeindruckende Architektur.
Ja.
Ich glaube, in Taipei fehlt da auch einfach der Platz dafür.
Okay.
Und ich habe auch dann auch mit anderen Leuten darüber geredet und die finden dann auch, teilweise Taipei hat sie so ein bisschen überrascht, dass es doch viele Ecken ein bisschen alt aussehen.
Mhm, ja.
Dann in Taichung sieht alles schlecht, da gibt es viele Hochhäuser und moderne Gebäude und ja, man, also finden manche Taichung dann schöner als
okay.
Taipei. Ja.
Okay. Und wie gesagt, du kommst schon lange nach Taiwan, aber gibt es Sachen, die dich noch überraschen oder ja, du hast gesagt, okay, jedes Mal, wenn man nach Taiwan kommt, sieht man auch was Neues.
Mhm.
Aber gibt es so überraschende Sachen, zum Beispiel, oh, sowas habe ich früher überhaupt nicht bedacht oder so oder irgendwie?
Ich finde, teilweise überrascht es mich immer noch, wie freundlich und hilfsbereit Menschen hier sind. Also weil, also man weiß, also dadurch, dass man in der Vergangenheit ja dann doch öfters hier war, weiß man natürlich, wie nett und freundlich die Menschen sind. Aber es gibt dann doch Momente, wo es mich überrascht, weil es einfach meine Erwartungen dann nochmal übertrifft. Vor allem im Dienstleistungsbereich, würde ich sagen, dass die Menschen total immer hilfsbereit sind oder immer sogar noch mal mehr machen, als man erwartet oder als sie vielleicht brauchen in dem Moment.
Mhm.
Genau, auf einer persönlichen Ebene, was mich manchmal auch überrascht, sind, dass ich auch Verhaltensmuster wiederkenne, mit dem Vergleich jetzt bei taiwanesischen Freunden vielleicht, dass ich denke, hey, das mache ich auch so oder das kenne ich auch so und das kommt irgendwie nicht dadurch, dass meine Familie oder weil ich das so mache, sondern es kommt von irgendwoher.
Ja.
Dann fühlt man sich dann doch noch ein Stück verbundener zu Taiwan.
Mhm. Okay. Nun kommen wir ein bisschen auf das Praktikum zu sprechen. Wie bist du denn zu dem Praktikum beim Deutschen Wirtschaftsbüro Taipei gekommen?
Letztes Jahr, 2024, habe ich eine Sprachschule hier in Taichung besucht für 3-4 Monate. Und es hat mir dann, also es war die erste Zeit, wo ich länger in Taiwan gewohnt habe. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich mir dachte, weil ich möchte gerne auch meinen Master dieses Jahr in Taiwan beginnen. Aber das fängt erst im September an. Und bis dahin war es noch über ein Jahr. Und ich dachte, ich nutze die Zeit mal sinnvoll. Und ja, dann dachte ich, es hat mir so gut gefallen in Taiwan. Ich kann mir ja mein Praktikum suchen. Und warum denn nicht in Taiwan? Und dann bin ich auf die Website vom Deutschen Wirtschaftsbüro Taipei gestoßen, habe gesehen, dass sie Praktika anbieten. Und das hat dann von der Zeit und von den Anforderungen alles super gepasst. Ich dachte, ich bewerbe mich mal. Und ja, jetzt bin ich hier.
Dann hat es geklappt.
Ja, dann hat es geklappt.
Und Was sind so deine Aufgaben beim Wirtschaftsbüro?
Also ich bin im Bereich Event Management, Government Affairs und Delegation. Das heißt, also vor allem jetzt im Oktober bis Dezember gab es einige Events, wie zum Beispiel das Oktoberfest oder die Weihnachtsmärkte, Goose Dinner. Und da habe ich einfach bei der Organisation, habe ich die Organisation unterstützt oder auch vor Ort dann bei den Events mitgeholfen. Genau. Okay.
In welcher Beziehung hat dir dieses Praktikum neue Einsichten gebracht über dich und auch über deine Arbeit?
Ich finde, Einsichten würde ich sagen, über meine Arbeit, dass sich harte Arbeit und Freundlichkeit doch auszahlen. Okay. Und also Leute sehen das. Und ich finde auch, dass gutes Arbeitsklima super wichtig ist. Also in unserem Büro verstehen sich alle, kommen alle gut klar. Und ich finde das auch, meiner Meinung nach, finde ich das auch super wichtig. Mhm. Genau.
Wo du jetzt über Arbeits- oder Büroatmosphäre gesprochen hast, hast du irgendwie Unterschiede entdeckt bei der Kommunikation und Arbeitsweise in Taiwan und Deutschland?
Ich finde, als Praktikant in Taiwan wird man ein bisschen mehr an die Hand genommen. Also ich würde jetzt sagen, dass in Deutschland man natürlich jetzt nicht so also man bekommt natürlich, die Aufgaben sind jetzt im Vergleich zu normalen festangestellten Mitarbeitern natürlich nicht so verantwortungsvoll. Also da gibt es auch schon Unterschiede, aber ich finde, wie die Leute mit dir umgehen, ist dann doch, also ich habe mich damals mehr wie ein normaler Mitarbeiter gefühlt und in Taiwan haben mir dann Kollegen auch mal gesagt, hey Bianca, du bist nur ein Praktikant, das ist nicht deine Verantwortung, sondern das muss eigentlich ein anderer Mitarbeiter machen, aber eher im positiveren Sinne, also dass ich mir keinen Kopf machen soll und dass es okay ist, dass ich jetzt diesen Fehler gemacht habe. Und in Deutschland hatte ich vielleicht die ersten paar Wochen dieses Gefühl, dass okay, es ist okay, dass du das jetzt falsch gemacht hast, das ist deine erste Woche, aber danach ja, hat man nicht mehr diesen Schutz gehabt, hatte ich dieses Gefühl.
Okay. Und ja, was gefällt dir besser?
Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute aus Deutschland vielleicht sich dann ein bisschen fühlen, hey, ich kann das auch, ich möchte diese Verantwortung, aber mir persönlich gefällt ja dieser an die Hand nehmen und dann sagen, hey, du musst das so und genau so machen und ja, also mir persönlich würde ich jetzt sagen, hatte ich gute Erfahrungen hier.
Jetzt letzte Frage, du hast gesagt, du willst hier ein Masterstudium anfangen.
Genau.
Wo wird das sein und in welchem Fach?
Dadurch, dass ich habe Bachelor BWL studiert, also Betriebswirtschaftslehre und dann wahrscheinlich im Master International Business, genau. Und ich gelte als Overseas Chinese Student. Deshalb sollte man sich vier Unis aussuchen. Zum Beispiel habe ich mich jetzt an der Tsinghua University beworben oder an der Zhongshan University.
Das ist die in Kaohsiung, oder?
Genau, ja.
Okay.
Und dann noch einige.
Ach so. Ja. Also ist noch nicht ganz klar, wo du
hingehen. Ja, genau. Also Ergebnisse werden dann im Februar veröffentlicht.
Oh, okay. Das werden wir dann beim nächsten Mal, wenn du bei uns bist, während deines Studiums, Masterstudiums,
ja,
dann
vielleicht
dann erfahren.
Welche Vergleiche zwischen deutschen Unis und
genau. Sagt Bianca Yeh, mit der ich mich unter anderem über ihre Zeit als Praktikantin hier am Deutschen Wirtschaftsbüro Taipei unterhalten habe. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 20. Februar 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.